Bei Volvo haben Sie jetzt die Qual der Wahl. SUV oder Kombi, Plug-in oder Mild-Hybrid, Black oder Business Edition. Keine leichte Entscheidung, denken Sie? Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7.300 Euro. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler.
Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Coco Gauff hat ihren ersten Grand Slam gewonnen. In einem durchaus sehr abwechslungsreichen Finale besiegt sie Aryna Sabalenka in 3 Sätzen. Sie ist noch keine 20 Jahre alt. Sie hatte sehr, sehr viele Versprechungen aufgegeben in den letzten Jahren. Und jetzt ist sie die Siegerin. Nach einem Turnier, wo man vielleicht nicht unbedingt immer damit gerechnet hatte, wo sie schon in der ersten Runde gegen Laura Siegemund schon an der Schwelle der Niederlage stand, hat sie sich durchgebissen. Herzlich willkommen zu unserem vorletzten Daily hier von Chip and Charge zu den US Open 2023. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Um das Ganze jetzt erstmal an einen größeren Kontext zu bringen. Wir haben den Rücktritt von Ash Barty gehabt. Wir haben Naomi Osaka gehabt, die nicht mehr dabei war. Wir hatten zwischendurch Bianca Andreescu, die gewonnen hat, wo man jeder gesagt hat, ja, das ist eine große Hoffnung fürs Frauentennis. Dann hatten wir jetzt so ein bisschen eine Big Three, die sich herausgebildet hat, angeführt von Iga Świątek, die bewundert worden war, die geachtet worden ist, respektiert worden ist, aber wo immer so ein bisschen die letzte Liebe vielleicht fehlte. Elena Rybakina und Aryna Sabalenka haben einen relativ unterkühlten Stil, sodass er auch nicht so unbedingt jeder mit auf den Hype-Train drauf konnte. Jetzt haben wir Coco Gauff als Grand-Slam-Siegerin. Das ist eine fantastische Nachricht für Frauentennis, würde ich sagen.
Ja, und sie hat dich ja persönlich gegrüßt am Ende, hast du es mitbekommen?
Ja, hat sie.
Ne? Alle, die nicht an sie geglaubt haben, die nicht auf sie getippt haben in der Vorbereitungssendung, obwohl sie es eigentlich wollten, hat ja sie gesagt.
Ja, genau, sie hat den Podcast auch damals gehört.
Ja, ne? Hat ihn sich wahrscheinlich an die Kabinentür genagelt. Ja. Ja, also eben, ich tue mich immer ein bisschen schwer mit dem größeren Kontext, jetzt jeden Sieg in einen Sieg fürs Damentennis umzuwandeln. Ich glaube, das Damentennis steht hier insgesamt ziemlich gut da und es ist erstmal ein persönlicher Triumph. Coco Gauff, ich gehöre sicherlich zu denjenigen, die nicht unbedingt dran geglaubt haben, dass so schnell ein Grand-Slam-Titel kommt. Ich tue mich schwer, jetzt einen weiteren kommen zu sehen. Ich gehöre also auch auf die Liste drauf. Und was sie allerdings wirklich in Übermaßen hat, ist Ausstrahlung, ist Eloquenz, ist eine Pfiffigkeit, die jetzt nicht unbedingt ihresgleichen sucht, die allerdings schon beeindruckend ist. Und das kontrastiert sich manchmal mit ihrem Stil, der jetzt nicht so aufregend ist, allerdings muss man sagen, heute auf sehr hohem Niveau vorgeführt wurde.
Wir sprechen ja gleich noch über das Match und du hast es gesagt, du möchtest das nicht mal in den größeren Kontext bringen und trotzdem werde ich dich darauf jetzt nochmal so ein kleines bisschen festnageln, weil das Tennis war in gutem Zustand, das Frauentennis war in gutem Zustand und trotzdem haben wir immer wieder gesagt, es braucht so ein ganz kleines bisschen auch die Frontfrauen, die Frauen, die ja die Poster dann ja auch so ein bisschen befüllen können. Iga Świątek, wie gesagt, ist eine fantastische Nummer 1 gewesen. Aber so ein bisschen der letzte Esprit hat da immer ein kleines bisschen gefehlt und Coco Gauff ist eine, die erstens Tickets verkauft, die zweitens diese Poster auf den Postern drauf sein kann und in den nächsten Jahren dann ja auch zur Weltspitze gehören wird. Das können wir ja dann auch so sagen. Sie scheint relativ gefestigt zu sein. Wenn da jetzt keine großen Verletzungen oder Sinnkrisen dazukommen, dann sollte sie auf jeden Fall in der Weltspitze in den nächsten Jahren bleiben. Und ich glaube schon, dass eine WTA so eine Frontfrau dann auch braucht, wie es Ash Barty war, wie es vorher Naomi Osaka war und wie es jetzt vielleicht Coco Gauff werden kann.
Ich glaube, mein Problem ist anderes, dass hier einfach zwei Dudes sitzen und sagen, was das Frauentennis braucht. Gut. Also da habe ich halt ein bisschen Bauchschmerzen mit, weil ich mir denke,
da hast du recht, ja.
Das sollen andere übernehmen. Ich muss den guten Damen, vor allem jenen, die meine Töchter sein könnten, nicht erzählen, wie es ums Frauentennis bestellt ist. An sich, wenn wir jetzt drauf gucken, was kann Tennis als Sport gebrauchen? Es kann immer wieder aufregende neue Leute gebrauchen. Haben wir von Herrenseite gesehen. Ehrlicherweise, so richtig voller Esprit war das in den letzten Jahren auch nicht. Mhm. Und es sah aus nach der großen Dürre und dann kommt halt mal kurz Carlos Alcaraz um die Ecke und ist ja halt der neue King, zumindest bei den Zuschauenden. Und die Rolle kann Coco Gauff auf jeden Fall auch ausfüllen. Einfach, weil sie ja ähnlich wie er Ich meine, die kommt ja in den Raum rein. Ich habe sie vielleicht zwei, dreimal live gesehen, aber die hat ja schon als 15-, 16-Jährige gezeigt, wie natürlich ihr das alles zufliegt. Und das ist etwas ganz Besonderes. Und da würde ich dir auch recht geben, das hat Iga Świątek nicht. Ich glaube auch nicht, dass Iga Świątek das haben möchte. Sabalenka könnte das haben, hat aber natürlich den Nachteil, dass ihre Muttersprache nicht Englisch ist, was nun mal die Tennissprache ist. Und Rybakina, das stimmt schon, die ist wirklich ein bisschen unterkühlt, von daher, da sticht Coco Gauff jetzt natürlich sehr heraus.
Ja, und wie du es in den Kontext gesetzt hast, ist für mich dann auch in Ordnung und wir berichten halt trotzdem darüber und tun unsere Meinung kund und deswegen habe ich mir erlaubt, dann zu sagen, dass das eine für mich gute Entscheidung und gute Geschichte fürs Frauentennis ist und ja. Wir müssen einmal noch darüber sprechen, wie der Sommer von Coco Gauff gelaufen ist. Sie hatte diesen absoluten Tiefpunkt in Wimbledon, wo sie in der ersten Runde gegen Sofia Kenin ausgeschieden war und wo ja vielleicht auch schon einige Leute sehr gezweifelt haben. Aber mit welcher beeindruckenden Willensstärke und Spielstärke sie in den letzten Wochen hier über den Platz geschwebt ist. Dieser Sieg in Washington, dann dieser Sieg in Cincinnati, wo sie unter anderem Iga Świątek geschlagen hat. Vielleicht einer der absoluten Statement-Siege in ihrem Sommer und in ihrer Karriere bislang. Und dann jetzt hier sich durchzubeißen durch diese 7 Runden, wo sie zwischendurch wirklich auch dann auch Sätze verloren hat und nicht immer souverän war. Dann ist sie dazu auch noch Nummer 1 der Weltrangliste im Doppel geworden. Es ist relativ perfekt gelaufen für sie.
Ja, und sie hat eben kein überragendes Tennis gespielt. Das war ja nicht nur gegen Laura Siegemund der Fall, das war auch gegen andere Spielerinnen der Fall. Und sie hatte ein paar richtig wichtige Momente, eben das Spiel, was sie gegen Siegemund umgedreht hat, das, was sie gegen Wozniacki umgedreht hat, wie sie heute aus dieser Schwächephase des ersten Satzes zurückgekehrt ist, wie sie die Nerven behalten hat, natürlich über die 2 Wochen, das ist ja schon sehr beeindruckend. Und trotzdem, für mich wirkte das teilweise ein bisschen wie ein Rückfall in alte Zeiten, was wir gesehen haben. Aber es war mit einem solchen Glauben an sich selbst kombiniert, dass es dann halt hier zu einem Grand Slam-Titel geführt hat. Und eigentlich spricht das ja eher für sie, dass sie, obwohl eben noch nicht auf der Vorhand, ich sag mal jetzt, eine neue Coco Gauff gefunden, sie es geschafft hat, hier die US Open zu gewinnen. Und ein vielleicht einigermaßen freies Fenster für sich zu nutzen. Die spannende Frage wäre natürlich gewesen, was wäre passiert, wenn sie im Viertelfinale auf Iga Świątek getroffen wäre. Die Frage werden wir nicht beantworten können. Und sie hat das letzte Match zwischen den beiden gewonnen. Also alles klar von der Seite. Aber es ist schon interessant, wie dieser Sieg zustande gekommen ist.
Wir sagen aber jetzt nicht, oder wir werden uns jetzt aber nicht zu dieser Aussage hinreißen lassen, Jelena Ostapenko war die Steigbügelhalterin für Coco Gauffs ersten Grand Slam, oder?
Nö, das war wahrscheinlich der Sieg gegen Świątek in Cincinnati. Mhm. Dass ihr das gelungen ist, ich weiß nicht, ob sie es ohne geschafft hätte, weil das war ja für sie wirklich ein riesiger Koloss, der da stand, 7-mal gegen Świątek verloren, nie einen Satz gewonnen, ehrlicherweise auch nicht eine Schnitte gesehen und dann Świątek da niederzuringen. Und Świątek und alle anderen haben es ja durchaus so eingeordnet, naja gut, ich war jetzt nicht in Topform und wer weiß, ob sie es nochmal schafft, aber Gauff dürfte da so viel Selbstvertrauen gegeben haben, allerdings dann ja auch den Druck nochmal ordentlich erhöht haben und das ist ja wirklich das Chapeauhafte dann an dieser Leistung.
Was du ja eben gesagt hast, was sie, dass sie den Raum füllt, wenn sie alleine in einen Raum betritt und dass sie von vornherein keine Probleme mit Medienarbeit hatte, dass sie auch durchaus unangenehme Themen für alle ansprechen kann und durchaus auch ihren Mund aufmacht, wenn es um gesellschaftliche Themen geht. Um das runterzubrechen auf dieses Turnier, es war von Anfang an, von der ersten Sekunde waren die Schlagzeilen für sie bestimmt. Sie hat dieses Turnier getragen, obwohl wir auf der Männerseite ja diesen Kampf hatten, vielleicht kriegen wir dieses Traumfinale Djokovic gegen Alcaraz. Aber die ganz großen Schlagzeilen, das ganz große Turnier, das wurde rund um Coco Gauff aufgebaut. Und wie sie das und wie sie dessen Herr und Frau geworden ist hier und wie sie das einfach für sich bestimmt hat und genutzt hat, das nötigt mir allergrößten Respekt. Sie ist nicht unter diesem Druck zusammengeklappt, sie ist nicht in irgendeiner Weise schwach geworden oder so. Ja, sie hat nicht vielleicht ihr bestes Tennis gespielt, aber sie hat diesem Druck standgehalten. Und man hat es ja auch das, am Ende das Gefühl, dass sie nicht in irgendeiner Weise unter dem Druck litt oder so, weil so souverän, wie sie dann heute dann auch wieder ab dem zweiten Satz gespielt hat und wie sie auch die Pressekonferenzen immer gemacht hat und heute die Siegeransprache, das ist nichts, wo man sagt, boah, ich will jetzt raus hier, sondern sie hat das ja alles, die Amerikaner sagen, embraced, jetzt genossen.
Ja, und den Teil, den wir hier ja gar nicht mitbekommen haben in Europa, ist halt die Show, die ESPN um sie gemacht hat. Also das muss ja ziemlich enorm gewesen sein. Und was ich gelesen gehört habe, eben auch die ganzen Plakate, die überall in New York gehangen haben. Und sie war hier der Superstar, wo es früher halt Serena oder Federer oder Nadal war. Und das ist ja wirklich das Krasse. Und es ist ja eigentlich auch ein ziemlicher Sprung, wenn wir jetzt nochmal gucken, als sie damals mit 15 auf, ja, so richtig auf die Tennis-Hauptbühne kam. Da war der Hype riesig, aber jetzt ist er schon ein bisschen kleiner jetzt auch geworden in den Jahren danach, weil es nicht unbedingt so aussah, als wenn sie jetzt das Tennis dominieren würde. Und er hat sich dann erst wieder in den letzten 4 Wochen so richtig aufgebaut. Und dass sie da, gut, da haben ihr vielleicht die Jahre jetzt auch geholfen, muss man sagen, wo sie halt schon einiges abbekommen hat, einiges zu verdauen hatte, einiges einzuordnen hatte. Und trotzdem ist das für mich das Krasse. Das ist eben alles innerhalb von, ja, wann war Washington? Wahrscheinlich vor 5 Wochen oder so passiert ist.
Coco Gauff hat gegen Aryna Sabalenka gewonnen. Aryna Sabalenka, lass uns, bevor wir über das Match nochmal sprechen, gerade ein paar Worte verlieren. Aryna Sabalenka hat hier eine sehr souveräne Vorstellung insgesamt gebracht. Sie musste im Halbfinale, musste sie an ihre Grenzen 0-6-7-6-7-6. War ein toller Aufholkampf, aber sie hat sich ja in den letzten Wochen als die neue verdiente Nummer 1 dann ja auch herausgespielt. Also das ist ja, sie wird ab Montag die neue Nummer 1 der Weltrangliste sein und hat hier in einem Finale verloren, wo sie ab der Mitte des zweiten Satzes einfach die zweitbeste Spielerin nur war. Und trotzdem sollte sie da ja nicht unbedingt enttäuscht sein, weil die Coco Gauff-Geschichte ist natürlich geschrieben, aber die weitere WTA-Geschichte lässt sich nicht ohne Aryna Sabalenka schreiben.
Ja, sie gehört jetzt zu denjenigen, die Nummer 1 erreicht haben. Sie hat dadurch, dass sie jetzt heute das Finale verloren hat, wahrscheinlich keine Chance, das richtig lange zu halten. Da müsste sie jetzt vermutlich die WTA Finals und die Australian Open gewinnen. Das ist jetzt unwahrscheinlich, dass ihr das in der Form gelingen wird. Aber selbst wenn es jetzt am Ende nur 6 Wochen waren oder 5 Wochen waren, die sie an der Spitze bleibt, ist das ja eine tolle Geschichte für sie und vor allem eine Belohnung für das so, naja, das so auf hohem Niveau durchgehaltene Jahr. Wir hatten darüber gesprochen, sie hat die 2 Grand Slam Halbfinals, sie hat ein Finale, sie hat einen Sieg bei einem Grand Slam Turnier, aber auch abseits dessen hat sie ja bei den Tausendern sehr gut gespielt, nur ganz wenige frühe Niederlagen gehabt. Jetzt selbst der Sommer, der nicht so richtig formstark war, war sie jetzt zum Beispiel im Halbfinale von Cincinnati, also sie ist eigentlich das ganze Jahr obendran geblieben. Sie hat sich nur einmal so richtig belohnt mit dem Australian Open-Titel. Das wird ihr unter Umständen ein bisschen fehlen im Nachhinein. Und ich glaube, die Niederlage hat ihr heute schon zugesetzt. Hat ihr wahrscheinlich auch zugesetzt, weil das New Yorker Publikum jetzt dezent auf der Seite von Coco Gauff war. Aber es ist eine absolut verdiente Weltranglistenführung. Und jetzt ist egal, wie lange sie hält, weil jetzt hat sie gehabt.
Im Siegerinnen-Interview oder im Interview hinterher mit Mary Jo Fernandes habe ich mir schon ein ganz kleines bisschen Sorgen gemacht, weil da sind die Emotionen, haben sie so ein bisschen überfraut.
Ja, da war sie auch ein bisschen überdreht, aber das ist natürlich auch zu verstehen. Also sie ist ein emotionaler Typ, sie kann ja auch sehr lustig sein, sie kann ziemlich schlagfertig sein und das kommt ja von irgendwo innen und irgendwo innen hat sich jetzt halt nach draußen gestülpt und ist halt für alle zu sehen gewesen. Unangenehm für sie, aber dafür hat sie es gut gehandelt.
Dafür hat sie es auf jeden Fall gut gehandelt. Gut gehandelt, oh, das ist ein sehr, sehr guter Übergang. Hat sie auch den ersten Satz. Der erste Satz, lass uns mal über dieses Match sprechen an sich, weil das lohnt sich ja, über dieses Match zu sprechen. Der erste Satz, da hat mir ein Freund geschrieben, Coco Gauff ist nur auf dem Platz, damit da 2 dabei sind. Ich hatte das Gefühl, dass das komplette Wohl und Wehe dieses ersten Satzes nur an Aryna Sabalenka hing. Sie hat die Punkte gemacht, sie hat die Fehler gemacht und Coco Gauff stand da hinten und war quasi nur die Sparringspartnerin, hatte ich das Gefühl. Oder übertreibe ich da?
Nö, nicht unbedingt. Also es war ja eine nervöse Partie in den ersten 10, 15 Minuten, würde ich sagen. Und dann ist Sabalenka ziemlich davongezogen. Also Sabalenka hat erst eine 2-0-Führung gehabt, dann hat Gauff auf 2-2 aufgeholt und dann hat Sabalenka aber die letzten 4 Spiele gewonnen. Sie hat nicht mal ideal gespielt, nicht mehr auf allerhöchstem Niveau. Zum Beispiel beim Aufschlag lief nicht so viel wahrscheinlich, wie sie das gern gehabt hätte. Aber sie hat das Match beherrscht. Durch die Länge in ihren Schlägen, durch die Winner, die sie schlagen konnte und durch den irren Druck, den sie aufbauen konnte gegen Goff. Was Goff eigentlich hatte im ersten Satz, oder nur hatte, muss man sagen, im ersten Satz, war halt ihre Beinarbeit. Die war überragend. Sie hat sehr viele Bälle erlaufen. Sie hat den Druck stets hochgehalten auf Sabalenka, aber die hat geantwortet durch Tiefe, durch Winkel, durch eine Zähigkeit, der selbst Goff nichts mehr entgegenzusetzen hatte. Und das heißt, trotz des nicht idealen Niveaus, das sie erreicht hat, war sie absolut in Kontrolle oder hatte dieses Match absolut unter Kontrolle.
Ich habe das Gefühl, also gerade im ersten Satz ist Sabalenka ja komplett auf die Vorhand von Coco Gauff gegangen und sie hat mit allergrößter Wucht draufgeprügelt und sie hat versucht, immer mit dem ersten Schlag diesen Punkt herbeizuführen. Ja, sie hat dann ein paar Unforced Errors gemacht, aber insgesamt funktionierte das Matchup und funktionierte diese Taktik von Aryna Sabalenka im ersten Satz ja ganz hervorragend, weil sie halt das Spiel komplett bestimmt hatte und auf ihrem Schläger dieses Spiel war und das hat sie hervorragend gemacht und Coco Gauff hatte so ein bisschen, das erinnerte mich an die alten Rocky-Filme, wie sie einfach in den Seilen hing und die ganze Zeit die Prügel auf sich einschossen.
Ja, ich habe hier mir Notizen zu allen Breakbällen gemacht und überall ist es eigentlich immer und in die Vorhand, und in die Vorhand, und in die Vorhand. Und das waren natürlich in den allermeisten Fällen Crossbälle und das Spannende war, die haben nachher auch eigentlich meistens noch funktioniert, aber sobald sie dann die Linie entlang wollte oder eine Inside-Out-Vorhand gespielt hatte, wurde es ein bisschen eng ab dem zweiten Satz, über den reden wir gleich. Aber im ersten Satz kann ich mich höchstens an zwei oder drei Fehler auf der Vorhand erinnern. Und das war dahingehend dann schon überzeugend gemacht.
Das war auf jeden Fall überzeugend gemacht. Wir gehen in den zweiten Satz. Also den ersten Satz hatte dann Aryna Sabalenka mit 6-2 gewonnen, die letzten vier Spiele gewonnen. Und im zweiten Satz war es dann so, dass es bis zum 2-1 für Coco Gauff eigentlich ganz normal aussah. Sie musste im ersten Aufschlagspiel zwei Breakbälle abwehren, aber konnte diesen Aufschlag halten bei 15-40 und da hatte man schon gedacht, wenn sie jetzt das Break kassierten, vielleicht ist es dann sehr schnell vorbei, aber konnte dann beim Stand von 2-1 sich das Break holen und da fing es an, dass Coco Gauff, ich habe dieses Bild schon mal gebraucht in den letzten 14 Tagen, sie hat eine Zugbrücke hochgezogen. Was sie in der Defensive ab dem 2-1 im zweiten Satz veranstaltet hat, bis zum Ende des Matches, das war einfach absolute Weltklasse. Sie ist immer wieder in die Defensive gekommen. Was sie aber enorm geschafft hat ab der Mitte des zweiten Satzes, ist aus dieser Defensive in die Offensive zu kommen oder die Defensive so lang auszuspielen, bis Sabalenka den Fehler machte. Und das finde ich, ab dem 2-1 ist sie in so einen kompletten Lockdown-Modus geraten.
Ja, und sie hat gut aufgeschlagen. Das war auch nicht vergessen. Du hast es schon beschrieben, sie lag hinten gleich mit den beiden Breakbällen und hält das Spiel dann und hält dann zum 2-1. Und da habe ich gedacht, dieses 2-1, das wird ihr wahrscheinlich nicht gelingen. Denn Sabalenka hatte nach dem 0-1 aus ihrer Sicht souverän gehalten. Und dann, meine ich, stand es 15-15 und Goff schlägt danach dreimal einen Ass bzw. einen Service-Winner. Und das war für mich so etwas, wo was gekippt ist. Und danach hast du schon beschrieben, wie sie in der Defensive gespielt hat. Und Sabalenka war dann diejenige, die anfing, Fehler auf der Vorhand zu machen. Und am Anfang war das noch, sage ich mal, eher Fehler der zarten Sorte, am Ende eher der harten Sorte. Also das waren ja dann Bälle, die meterweise ins Ausgeflogen sind im dritten Satz. Aber da waren es noch knappe Sachen. Und da, finde ich, hat Goff auch sehr gut gespielt. Also diese Phase vom 1-1 bis zum 6-2 fand ich, 6-3, Entschuldigung, fand ich die überzeugendste Phase von Goff in diesem Match.
Weil sie gut aufgeschlagen hat und weil sie vor allen Dingen diese Defensive so unglaublich nach vorne gebracht hat. Was sie allerdings nicht geschafft hat, ist, den Punkt des Turniers zu gewinnen. Bei 1-4:30 beide. Da habe ich gedacht, dreht sich dieser Satz jetzt vielleicht noch nach so einem Ballwechsel. Da gab es einen Austausch, wo Coco Gauff dann irgendwann wirklich einen guten Lob angesetzt hat. Und dann gab es einen Notlob von Aryna Sabalenka, der hinter Gauff auf im Feld reinkommt. Und das war ein unfassbarer Ballwechsel.
Ja, also es war ja ein Match, in dem ehrlicherweise nicht jeder Ballwechsel ein Highlight war, aber die Highlights, die es gab, die waren dann schon besonders highlightig. Und dazu gehörte dieser Punkt auf jeden Fall.
Dieser Punkt gehörte auf jeden Fall dazu. Coco Gauff gewinnt den zweiten Satz mit 6-3 und hatte dann im dritten Satz dann sofort das Break auf ihrer Seite. Und das hat so ein kleines bisschen dann, ja, nicht den Stecker gezogen, aber es hat schon so ein bisschen den Stecker gezogen. Sie ist dann auf 4-0 davongezogen, hat ein zweites Break geholt, dann gab es ein Medical Timeout für Aryna Sabalenka nach dem 4-1. Oberschenkel musste behandelt werden. Dann hat Coco Gauff ein kleines bisschen, ja, so ein kleines bisschen beeindruckt gewirkt, hat das, den Aufschlag abgegeben, aber wie sie sich dann den Aufschlag sofort wieder zurückgeholt von Sabalenka hat, das war Grand Slam-Siegerinnen-Niveau.
Ja, und es war ja an sich auch ein erstaunlicher Satz am Ende. Wenn man jetzt guckt, beim dritten Satz stehen für sie 4 Winner und 2 Unforced Errors. Und vor allem stehen 84% erste Aufschläge drin. Sie musste nur 3-mal über den zweiten Aufschlag gehen. Und das sah bei Sabalenka ganz anders aus. Die hat den nicht konstant reinbekommen. Gauff hat ihn reinbekommen. Und ich würde sagen, es war hier vor allem dann die Konzentration von Gauff, die das für sie entschieden hat, während Sabalenka ein bisschen haderte, die Vorhand eben immer genauer wurde. Hat Gauff hier, finde ich jetzt, auch wenn es die Statistik nicht hergeben, von daher ist eher mein Eindruck, hat sie nicht so hohes Niveau gespielt wie im zweiten Satz, aber eben auch kaum was angeboten. Und diese eine Szene, eben beim 4-2, was sehr schnell ein 4-3 hätte werden können, da hat sie dann die Offensive gesucht, da hat sie 2-3 Minuten wirklich richtig gutes Tennis gespielt und das hat dann auch gereicht, um den Satz für sich zu entscheiden.
Auch hier im dritten Satz, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, fantastische Abwehr von Breakball von Sabalenka im dritten Satz bei 0-0, holte sich aber dann Gauff das Break, dann 0-2, erster Punkt, Gauff kommt von der Defensive in die Offensive, lässt Sabalenka den Punkt machen, aber Sabalenka musste dann ihre Punkte halt selber machen, sie bekam sie nicht mehr in irgendeiner Weise durch freie Punkte, sondern Gauff ist jedem Ball hinterher und gerade in der Rückhand hat sie eine unglaublich gute Defensive und Brad Gilbert, ihr Neucoach und der sich eine ganze Menge jetzt darauf einbilden kann und einbildet, dass er der Coach ist von Coco Gauff, der Grand Slam-Siegerin, hatte am Anfang ihrer Zusammenarbeit gesagt, ja, es ist, fixiert sich jeder auf diese Vorhand von Coco Gauff, aber schaut doch mal auf ihre Stärken. Sie hat einen fantastischen Aufschlag, sie bewegt sich unglaublich schnell, sie hat eine sehr gute Rückhand, sie hat eine sehr gute Defensive. Manchmal sollte man auch einfach mal ein bisschen die Stärken noch stärker machen und das mit der Schwäche, das kommt dann noch mit im Laufe der Zeit. Da hat er ja recht gehabt.
Da hat er recht gehabt und ihre Stärken sind eben nicht so evident wie bei anderen. Ich glaube, deswegen tue ich mich auch schwer, sie jetzt hier irgendwie als Dauersiegerin zu tippen, weil es eben nicht so auffällig ist wie bei anderen, wo irgendwie, ja, ich meine, man guckt sich die Vorhand von Świątek an. Das ist halt ein Schlag, der ja vom Talent her vielleicht ein paar meiner Generation vorkommt. Und die Kombination von Gauff wirkt dagegen unter Umständen ein bisschen blasser, obwohl sie eben mehr Ausstrahlung hat. Aber ich finde jetzt rein vom Spieler ist es ein bisschen blasser, als was zum Beispiel Świątek im Angebot hat. Nur, und da hat er natürlich recht gehabt, diese Kombination ist ja trotzdem gut genug, um Grand Slam-Titel zu gewinnen. Das hat sie hier unterstrichen. Und sie hat ja auch nicht irgendwen geschlagen jetzt im Finale, sondern eben die kommende Nummer 1, die bis dahin weitestgehend souverän aussah.
Coco Gauff hat also dieses Match dann am Ende gewonnen, hat eine fantastische Siegerinnenansprache gehalten, fand ich, wo sie dann auch dann gesagt hat, ich möchte mich bei allen bedanken, die nicht an mich geglaubt haben, die gesagt haben, ja, der Sieg in Washington, das war jetzt einmal, das war ihr größter Titel und da kommt jetzt nicht mehr viel. Dann kam Cincinnati und haben Leute gesagt, ja, das ist jetzt der größte Titel und da kommt dann jetzt nicht mehr viel. Und sie hat gesagt, die Leute haben gedacht, sie hätten Wasser in mein Feuer gegossen. Nein, sie haben nur noch Öl in das Feuer gegossen. Und das war eine ziemlich coole Ansprache und da bilden wir jetzt so ein bisschen den Rahmen wieder drum, dass wir am Anfang gesagt haben, ja, sie ist eine ziemliche Erscheinung.
Ja, und wie gesagt, sie hört sich Podcasts an. Sie, sie weiß, wer sich am Ende nicht getraut hat, sie zur Siegerin zu tippen, obwohl du so kurz davor warst.
Ich war so kurz davor.
Ja, ich meine, es ist wahrscheinlich, was wir irgendwie alle erwartet hätten. Trotzdem ist es bemerkenswert, dass sie das eben auf dem Niveau kann. Wir können ja auch etwas, weil ich glaube, dass noch bei unserer Aufnahme noch nicht durch war. Es gab ja eben, da hatten wir drüber gesprochen, den Klimaprotest da bei ihrem Halbfinale. Mhm. Und sie wurde dann ja auch danach gefragt, was sie davon hielt. Und es gibt jetzt nicht wenige im Tennis, die da eine klare Meinung zu haben und die dann jetzt aber nicht sonderlich nuanciert ist. Und bei ihr, muss man sagen, war das ja schon durchdacht, nuanciert und beeindruckend. Hat sie gesagt, na klar, habe ich jetzt nicht so gern bei meinem Match gehabt, aber ich unterstütze das natürlich, was sie dort machen. Und ich sehe die Probleme und ich glaube an den Klimawandel. Wir wissen, dass es in den USA jetzt nicht in allen Ecken gern gesehen, so eine Aussage. Und das sind dann ja die Sachen, die sie besonders machen. Und das hat zum Beispiel in den letzten Jahren auch eine Naomi Osaka reingebracht, aber natürlich viel stiller, viel verhaltener, als es jetzt Goff macht, die da sich traut, auch in den Vordergrund zu treten und zu Themen Stellung zu beziehen, die man jetzt vielleicht nicht einer 19-jährigen Profisportlerin direkt zurechnen würde.
Aber da können wir also gerade nochmal ansprechen. Naomi Osaka war in dieser Woche zu Gast bei den US Open, hat dann bei einem Panel mitgemacht, wo es um mentale Gesundheit im Sport ging. Und sie hat dann gesagt, sie hätte sich, sie würde jetzt in der Vorbereitung sein und sie will in Australien wieder zurückkommen und hätte sich dann auch wohl vorgenommen, ein größeres Schedule nächstes Jahr dann einzubauen und sie will unbedingt wieder mitspielen und so weiter. Und sie ist sehr, sehr willkommen auf der Tour.
Ja, man kann gespannt sein. Sie hatte ja schon mal so eine Ankündigung vor ungefähr 2 Jahren gemacht und dann ist es nicht so richtig gelaufen in der Saison 2021 und dann, nee, sorry, 2022 und dann hatten wir jetzt die Schwangerschaft und ihr Mutterdasein. Ich bin wirklich gespannt, wie das bei ihr im nächsten Jahr aussieht. Hat sie abseits vom Aufschlag oder wie viel hat sie da zu bieten? Weil der dürfte immer noch die Nummer 1 oder Nummer 2 auf der Tour sein, aber davon ab, wie viel hat sie zu bieten? Man kann gespannt sein und die WTA wird sie natürlich mit Kusshand zurücknehmen, wo wir eben bei den halben News sind, können wir auch mal ganz kurz erwähnen. Ist ja auch eher in einer fast so Nacht- und Nebel-Aktion mal kurz durchgestochen worden, wo jetzt die WTA-Finals stattfinden werden in diesem Jahr, nämlich in Cancun. Die meisten im Tennis vermuten, da es jetzt nur für ein Jahr vergeben wurde, dass es dann in 2024 für einen längeren Zeitraum an Saudi-Arabien gehen wird. Hier war es jetzt wohl so, es gab ja verschiedene Städte, die eine, wie heißt BID auf Deutsch nochmal?
Bewerbung.
Auch mit, genau, eine Bewerbung. Peinlich wird es hier um 1.23 Uhr eine Bewerbung eingereicht haben. Und da scheint es so gewesen zu sein, dass Saudi-Arabien nicht viel mehr Kohle geboten hat als Prag oder andere Städte. Prag allerdings wohl gesagt hat, sie hätten es gerne für mehrere Jahre am Stück. Und jetzt hat es aber dann Cancun bekommen, weil die wohl die Optionen liefern für die WTA, damit die dann Anfang nächsten Jahres das Ding nach Saudi-Arabien vergeben kann. Man kann sehr gespannt sein, ob es am Ende wirklich so laufen wird, aber es ist eine äußerst undurchsichtige, schräge Geschichte gewesen, wie diese WTA-Finals vergeben wurden. Mal gucken, wie es da weitergeht.
6 Wochen bevor das Event ist, sind die WTA-Finals vergeben worden. Und 2 Tage nach dem Finale in Cancun wird in Sevilla dann die Billie Jean King Cup Finals gespielt. Naja, es steht nicht unbedingt in allen Facetten gut um das Frauentennis momentan. Gerade was die WTA angeht, ist es im Moment ein wirklich sehr, sehr schwieriger Zustand. Das war es mit dem Frauenfinale. Wir haben jetzt noch ein Finale vor uns und das ist das zwischen Novak Djokovic und Daniil Medvedev jetzt am heutigen Abend ab 22 Uhr. Wir haben natürlich auch noch das Frauendoppelfinale mit Vera Svonareva und Laura Siegemund, aber das Herrenfinale steht natürlich im Vordergrund hier. Was erwartest du heute Abend?
Ja, eigentlich ein Sieg von Djokovic, aber mein Bauchgefühl sagt die ganze Zeit, dass das Medvedev gewinnen wird. Ich hatte ja gestern schon gesagt, dass ich es, oder heute Morgen vor vielen Stunden, dass ich das für eine knappe Sache halte, eben nicht nur wegen dem Head-to-Head, sondern wenn man drauf guckt, hat Medvedev einfach die Möglichkeiten, Djokovic ganz schön unter Druck zu setzen. Der Unterschied ist vielleicht, dass Djokovic mittlerweile besser serviert, als er es über große Zeiten des direkten Vergleichs mit Medvedev gemacht hat. Und wenn er einen überragenden Tag erwischt, dann dürfte das klar gewinnen. Wenn Medvedev einen überragenden Tag beim Aufschlag erwischt, dann wird das wahrscheinlich nicht klar gewinnen. Ich erwarte auch keinen klaren Sieg von Medvedev, aber ich kann mir einen vorstellen, wo er es in 4 oder 5 holt. Sehe Djokovic aber als 60-40 Favoriten oder 55-45 und habe das Gefühl, dass Medvedev das gewinnt.
Ich glaube auch, dass Medvedev das gewinnt. Wir werden sehen. Und
Wenn er schafft, wäre es eine enorme Geschichte. Allerdings muss man sagen, wenn es Djokovic gewinnt, wäre es auch eine enorme Geschichte. Zieht er mit Margaret Court gleich. Ja. Vergessen wir gerne, aber dann hat er wirklich nur noch Margaret Court neben sich als ja, Spielerin mit den meisten Einzelsiegen bei Grand Slams.
Was wir dann noch gerade sagen können, Daniil Medvedev würde zum ersten Mal in seiner Karriere einen Titel zum zweiten Mal gewinnen. Er hat bislang 20 Titel in 20 verschiedenen Städten geholt. Das wäre das erste Mal, dass er einen Titel zweimal gewinnen würde. Das können wir dann auch noch sagen. Kurze Notiz noch zum Mixed. Da haben nämlich Anna Danilina und Harry Hiliwara heute das Mixed gewonnen. Im Finale haben sie gewonnen und das ist eine Geschichte gewesen gegen Jessica Pegula und Austin Krajicek. 6-3, 6-4 haben sie gewonnen. Das ist eine Geschichte gewesen, ähnlich wie Tim Pütz und Mia Kato bei den French Open. Sie haben sich am Desk beim Einschreiben kennengelernt, zum ersten Mal miteinander gesprochen, haben gesagt, komm, dann lass uns doch mal zusammenspielen und haben dieses Turnier gewonnen. Schöne Geschichte und Jessica Pegula muss weiterhin auf ihren ersten Mixed Grand Slam Titel warten.
Oh, fehlt nur, dass die beiden heiraten, ne? Also so muss ein Film ja eigentlich weitergehen und ja klar, Pegula ist hier die Headline. Das ist für sich natürlich einfach eine unglaublich blöde Geschichte, die, das muss man wirklich sagen, in jedem Wettbewerb immer antritt. Und da kann man irgendwie ein bisschen den Kopf drüber schütteln, kann man aber auch sagen, das ist halt jemand, der das Tennis wirklich komplett ernst nimmt und es unbedingt wissen will. Und ich wünsche ihr, dass es irgendwann in ihrer Karriere mal belohnt wird, zumindest mit einem Grand Slam-Titel.
Ja, das wünsche ich ihr auch. Das war es mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter und Instagram und wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann habt ihr die Möglichkeit bei Steady bzw. per PayPal. Darüber würden wir uns auch sehr freuen. Morgen gibt es unser letztes Update zu den US Open und dann gehen wahrscheinlich die anstrengendsten US Open für uns beide zu Ende. Das war es mit der heutigen Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Bei Volvo haben Sie jetzt die Qual der Wahl. SUV oder Kombi, Plug-in oder Mild-Hybrid, Black oder Business Edition. Keine leichte Entscheidung, denken Sie? Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7.300 Euro. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Live von den Toyota-Gewerbewochen mit den neuen Nutzfahrzeugen, auch voll elektrisch. Mit geringem Verbrauch und hoher Nutzlast geht's direkt aufs Feld. Mit dabei und in der Leasing-Offensive der neue Pro Ace City. Schon ab 156 € im Monat, zuzüglich Mehrwertsteuer. Kurzfristig verfügbar bei Ihrem Toyota-Partner.